Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, liebe Gäste, heute geht es wieder zum dritten Mal um den zweiten Vers in Römer 12. Nach der evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden lautet dieser Text so: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist wahrer Gottesdienst. Und nun der zweite Vers, um den es heute geht: Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde, ob es zum Ziel führt. Das ist schon interessant, wenn in so kurzer Zeit dreimal hintereinander und dann noch einmal über ein und denselben Vers gepredigt wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal erlebt habe, und wir können gespannt sein auf das, was hier heute kommt. David Krüger hatte schon unter der Überschrift Erweckung darüber gesprochen und hat uns gesagt, dass es drei verschiedene Zustände für das geistliche Leben gibt. Der erste ist, schlafend in der Dunkelheit zu sein. Der zweite, wach im Licht durch die Erweckung. Und der dritte, wach im ewigen Licht des Reiches Gottes. Er hat uns ganz zur Konzentration auf Jesus Christus aufgerufen und aufgefordert, damit wir hellwach im Reich Gottes leben und gleichzeitig auch in dieser Welt. Jörg Kessler, unser jüngster Ältester, hat dann am zweiten Mittwoch der Impulstage auch über Erweckung geredet. Und der Schlüssel seiner Aussage war: Werdet verwandelt. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. In der, die wir hier vorne haben, heißt es: Erneuert und umgestaltet. Jörg Kessler rief uns zu, dass Erweckung nicht möglich ist ohne Buße. Und Buße, das ist das Wort für Umkehr. Umkehr kann nur stattfinden, wenn wir wirklich ehrlich sind zu uns selbst. Ehrlich mit unseren Sünden, ehrlich mit unseren Geschwistern, ehrlich mit den Verantwortlichen in unserer Gemeinde, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen und mit allen anderen Menschen. Aus der Ehrlichkeit entsteht dann die Sündenerkenntnis. Und darauf kann dann Buße, Umkehr folgen. Jörg Lommel, unser Gemeindeleiter, hat dann an diesem Mittwochabend auf eindrückliche Weise geschildert, wie eine Person ihn um ein Gespräch bat und die Schuld loswerden wollte, die diese Person plagte. Und der Mensch hat ausgepackt vor Jörg Lommel. Und Jörg hat ihm dann die Vergebung Jesu zusprechen können. Und dann kehrte Freude in das Herz dieses Menschen ein, so erzählte uns Jörg Lommel. Aber die Geschichte war damit noch nicht zu Ende, sie ging noch weiter. Denn eine Woche später kam der Mensch wieder zu Jörg Lommel und sagte: Mir ist da noch was eingefallen, noch eine andere Schuld, die möchte ich auch gerne bekennen. Und er hat sie ihm genannt und Jörg hat ihm wieder Vergebung zugesprochen. Und wieder ist Freude in das Leben des Menschen eingekehrt. Und wiederum drei Wochen später, so berichtete Jörg Lommel, kam der Mensch nochmal zu ihm. Ihm war noch etwas eingefallen aus längst vergangenen Tagen, was er in Ordnung bringen wollte. Und er hat es dem Jörg erzählt und Jörg konnte ihm nochmals Vergebung zusprechen. Und nochmals ist Freude eingekehrt. Das ist der Weg, den Paulus in unserem Text mahnend erwähnt. Das ist der Weg, glücklich zu werden. Und dieser Weg funktioniert tatsächlich und er macht dauerhaft selig. Jürgen Kalbitzer hat am letzten Mittwoch im Rahmen der Impulstage auch über diesen zweiten Vers gesprochen und unter dem Thema Eigenständigkeit, unser heutiges Thema. Er fragte ganz besonders, was denn unter Christus-zentrierter Eigenständigkeit zu verstehen sei. Und er umschrieb das mit dem Wort mündig sein. Die Korinther waren zum Beispiel, so schreibt Paulus, unmündige Leute. Sie konnten das Evangelium noch nicht richtig aufnehmen. Ihnen ging es so wie einem Baby, das nur Milch zu sich nehmen kann. Die weitere Frage, warum brauchen wir eigentlich Eigenständigkeit, stellte Jörg. Und er beantwortete das mit drei Feststellungen. Erstens, damit wir erkennen, was gut und was falsch ist. Und zweitens, damit wir eigene Entscheidungen treffen können. Und drittens, damit wir die Gaben in uns entdecken und sie auch anwenden können. Ja, und heute rede ich noch einmal zu diesem zweiten Vers im 12. Kapitel des Römerbriefes unter der Überschrift Eigenständigkeit. Petrus gibt uns ein sehr gutes Beispiel, was eigenständiges Verhalten eigentlich bedeutet. Das ist diese Geschichte, als der Fischer Petrus mit seinen Leuten auf dem See war, hart gearbeitet hat und nichts gefangen. Wer kennt die Geschichte? Oh, das sind ja fast alle, dann brauche ich die nicht nochmal im Einzelnen erklären. Er kam zurück, niedergeschlagen, wirklich zermürbt, abgearbeitet, und da war Jesus am Ufer. Und Jesus sagt zu ihm: Wirf das Netz nochmal aus am Tag, und zwar links und nicht rechts, und es wird funktionieren. Ein Rat, der für einen Profifischer völlig daneben war, denn jeder Fischer wusste, die Fische tauchen tagsüber, wenn es warm wird, in das Kühle des Wassers unten tief ab, und dann kann man sie nicht fangen. Und was macht der Petrus? Wieder allen Fischer Verstand, sagt er zu Jesus: Okay, ich wage das auf deine Verantwortung hin. Er wagte viel, denn er wusste genau, da kann man sich gewaltig blamieren als Fischer. Wusste doch jeder, wie man fischt. Er wagte es, weil er nicht den Ausgang wusste. Aber er wagte es auch, weil Jesus es ihm gesagt hat. Er hat eigenständig gehandelt. Darum geht es heute, einen Rekordfang zu machen, so wie damals der Petrus. Die Netze waren übervoll, zerbarsten fast. Und es war für alle offensichtlich erkennbar, das, was Jesus geraten hatte, war zwar Fischerlatein, aber es war gut. Und ich könnte diesen Vers, den wir heute im Mittelpunkt haben, auch so vorlesen: und richte dich nicht nach den Fischfangmaßstäben wie der Petrus, sondern lass die Art und Weise, wie du denkst, von Jesus erneuern und dich dadurch umgestalten, dass du prüfst, was Jesu Wille ist und ob es gut ist und ob es Gott gefallen würde und zum Ziel führt. Die große Frage, die sich bei diesem Text natürlich stellt: Wie leben wir Christen unser Christenleben? Diese Frage beschäftigt sicher jeden unter uns, der Christ ist. Aber wie beantworten wir die Frage? Wie begegnen wir der Herausforderung des täglichen Lebens? Und dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Unser Leben, egal ob wir nun junge Leute sind, wie die, die uns hier gesungen haben heute Morgen, oder im mittleren Alter der großen Tatkraft oder in hohem Alter. Wir alle stehen als Christen in einem Prozess, in einer Entwicklung. Die Bibel nennt das Heiligung. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir einen Heiligenschein bekommen. Nein, es geht überhaupt nicht um Schein, sondern es geht um Sein. Und wir Christen, wir sind einerseits Hilfesuchende, Leute, die merken, sie sind noch in dem Prozess, aber noch nicht fertig. Aber andererseits sind wir auch Helfende, so wie Jörg Lommel diesem anderen Menschen eine echte Hilfe sein konnte. Ich persönlich erlebe das auch so. Ich zähle mich auch zu den Sündern, die Vergebung notwendig haben. Zählst du dich auch dazu? Nur Sünder können von Jesus errettet werden. Und nur Sünder können die Erbarmungen Gottes wirklich wahrnehmen. Einer, der meint, er habe keine Sünde, kann das nicht. Auch wenn ich jetzt hier höher stehe als ihr hier unten oder unter euch da oben, sehe ich mich doch auf Augenhöhe mit jedem von uns. Ich bin auch kein perfekter Christ. Ich weiß auch nicht, wie es genau geht. Ich übe noch jeden Tag. Also, wie gestalte ich denn mein Christenleben? Aktiv, mit Initiative, aber nicht nach irgendwelchen Strömungen dieser Zeit und vor allen Dingen nicht immer mit dem Blick auf die anderen, was die denn dazu sagen würden oder welche Erwartungen die an mich haben. Um das zu können, brauche ich aber eine Grundlage. Und diese Grundlage für mich oder für uns als Christen kann nur das sein, was der Paulus in diesem ersten Vers schreibt, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung stellt. Die Grundlage ist also die Bereitschaft, mich zu opfern. Mein volles Vertrauen, so wie der Petrus, auf Jesus Christus zu setzen. Glauben an das, was noch nicht sichtbar ist, aber Gott schon weiß. Und das hat ja wirklich der Petrus getan. Er hat die Fische noch nicht gesehen, aber er hat es getan. Wir müssen uns nun die Frage gefallen lassen, will ich denn mein Leben wirklich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen? Will ich das wirklich? Meinen Willen unter den Willen Gottes stellen. Das allein ist ja schon eine Anfrage, eine Anklage gegen unsere Zeit, gegen den Zeitgeist, gegen die allgemeine Meinung, gegen das, was in unserer deutschen Gesellschaft und auch hier in Haiger Inn ist. Wie sind wir denn erzogen worden? Wie werden unsere Kinder erzogen? Zur Selbstständigkeit? Ja, zur Selbstverwirklichung. Zu einem mehr oder weniger egoistischen Verhalten. Aber Gott bietet uns und auch den Heiden unter uns an, die große Barmherzigkeit. Er will, dass wir uns auf Jesus konzentrieren und nicht auf uns selbst. Aber fragen wir uns doch mal selbst ganz ehrlich, wollen wir diesen Schwenk machen? Wollen wir diese Drehung wirklich uns dem Willen Jesu unterwerfen, ganz und gar? Ich möchte das mal etwas plastisch deutlich machen. Wenn wir als Menschen in eine bestimmte Richtung gehen und haben ein Ziel vor Augen und dann erkennen, ich bin auf dem falschen Weg, mit der Sünde komme ich nicht klar, dann kann ich einhalten. Ja, ich kann mich sogar rumdrehen. Wir nennen das Bekehrung. Aber wenn ich da stehen bleibe, dann ist es nur eine Bekehrung. Dann ist kein Prozess in Gang gekommen. Ich muss schon in die neue Richtung wieder losgehen, dann komme ich in diesen Prozess der Heiligung hinein. Das Losgehen in die neue Richtung, darum geht es. Jo Hummel hat uns schon bei der ersten Predigt zu dem 12. Kapitel des Römerbriefes das Wort erklärt, was dieses Rumdrehen bedeutet. Metamorphose. Die Biologen wenden das an bei der Darstellung der Umwandlung einer Raupe in eine Puppe und dann in einen Schmetterling. Und die Frage an uns ist, an dem Bild kann man das sehr schön feststellen, sind wir noch eine Raupe nimmersatt der Selbsterfüllung, der Selbstverwirklichung oder haben wir schon den Zustand der Puppe ein Stückchen weiter erreicht oder sind wir schon wunderschöne Schmetterlinge, die Gottes Schöpfung loben und preisen und ihm die Ehre geben. Nun, wie gestalte ich mein Christenleben? Die Antwort ist sehr klar. In völligem Vertrauen auf Jesus. In völliger Abhängigkeit von Jesus. Jetzt wirst du sagen, einen Moment mal, das Thema heißt doch Eigenständigkeit und nicht Abhängigkeit. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Was sagt denn das Wort Eigenständigkeit? Jürgen Kalbitzer hat das schon erklärt und ich wiederhole es. Es ist in dem Sinn gemeint, ungebunden sein, eine Bewegungsfreiheit zu haben, auch Ellenbogenfreiheit, mündig zu sein, ein mündiger Bürger in unserer Gesellschaft. Und im Sinne von Selbstbestimmung spricht es natürlich die völlige Freiheit jeglicher Entscheidung an. Das Leben einfach frei gestalten zu können, ohne auf andere zu hören oder auf andere zu achten, möglicherweise noch nicht mal Rücksicht zu nehmen, keinen Zwang von außen zu haben. Und stellen wir uns doch mal die Frage, wie eigenständig bin ich eigentlich? Oder wie fremdbestimmt bin ich eigentlich? In diesem Zusammenhang reden wir gerne von Emanzipation, der Befreiung von der Fremdbestimmung. Schauen wir uns unser Leben an. Es beginnt doch als kleines Baby in völliger Abhängigkeit. Die Ernährung, die Entsorgung, die Kleidung, das Dach über dem Kopf, das Behütetsein, alles kommt von den Eltern in der Regel. Das Baby kann nichts, hat keine Selbstständigkeit. Aber dann im Laufe des Erwachsenwerdens entsteht ein Loslöseprozess. Das fängt zum Beispiel bei den Schülern an oder bei den Kindergärtnern, wenn sie in den Kindergarten, in die Schule gehen. Die dreijährige Trotzphase kommt, wo sie ausprobieren, wie weit kann ich denn eigentlich gehen. Dann das Verlassen des Elternhauses, der Einstieg in einen eigenen Beruf, in eine eigene Bestimmung, das Verliebtsein, eine Ehe zu gründen, eine Existenz zu beginnen. Und diese Übergänge von einer Phase zur anderen sind meistens mit Zweifeln, mit inneren und äußeren Auseinandersetzungen verbunden. Denken wir nur an das Teenageralter. Beim Lösen finden allerdings dann auch wieder neue Bindungen statt. Als Kinder werden Freundschaften geschlossen mit Schulkameraden und Nachbarskindern. Dann kommt die Verliebtheit im jungen Erwachsenenalter. Dann die totale Hingabe an eine andere Person in der Eheschließung. Die Gründung einer Familie mit eigenen Kindern. Und dann wird auch Verantwortung mehr und mehr übernommen. Für die eigene Familie, dann auch für die Eltern oder für andere Menschen. Am Anfang steht die völlige Abhängigkeit und sie wechselt dann immer weiter zu einer Eigenständigkeit. Aber wir merken, Eigenständigkeit kommt nicht von alleine, überhaupt nicht von alleine. Sie ist auch in keinem Zeitpunkt unseres Lebens vollkommen da. Bei der zunehmenden Eigenständigkeit wählen wir immer wieder auch neue Abhängigkeiten, bewusst oder unbewusst. Überleg doch einmal selbst, wie dein Leben aussieht und drück es für dich mal in Prozenten aus. Wie viel Prozent bist du abhängig oder frei von 0 bis 100? Meine Absicht heute ist, jedem hier zu helfen, ein Stück mehr Eigenständigkeit zu entwickeln. Der Text sagt das und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ich könnte das auch für mich ganz persönlich lesen. Jochen, richte dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern und dich dadurch umgestalten. Lass uns nun die 5 Ermahnungen, die Paulus hier beschreibt, einmal näher anschauen. Das erste heißt, nicht nach den Maßstäben der Welt zu richten. Das Wort Welt im griechischen Kosmos wird in der Bibel auf 3 verschiedene Art verwendet. Es ist einmal die Erde, das Weltall, dann sind es mal die Menschen, die auf der Erde leben. Und die 3. Bedeutung von Kosmos ist die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Und in diesem Sinne wird es hier gebraucht. Es heißt also, richte dich nicht nach den Maßstäben dieser gottabgewandten Welt. Lebe nicht einfach kulturangepasst, ohne darüber nachzudenken, was das im Licht Gottes betrachtet heißt. Ich möchte den Zeitgeist mal etwas auf den Punkt bringen. Wann bist du denn eigentlich in dieser Gesellschaft? Wer? Wenn du Folgendes kannst, wenn du eine erfolgreiche Karriere hast, wenn du hohe Berühmtheit erlangst, wenn du eine bewundernswerte Schönheit besitzt, wenn du einen von Wellness gestärkten Gesundheitskörper aufweisen kannst, wenn du gesicherten Reichtum hast, starken Einfluss, sichtbare Macht und vor allem einen starken Ehrgeiz, Sieger zu sein. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat einmal eine sogenannte Bedürfnispyramide entwickelt. Und ganz unten bei der ersten Stufe geht es um die Grundbedürfnisse. Also Essen, Schlafen, Dach über dem Kopf, eine Wohnung. Und wenn diese befriedigt sind, dann kommt die nächste Stufe, das ist die Sicherheit. Sicherheit am Arbeitsplatz, Sicherheit auch im Staat. Dann kommt die dritte Stufe, da geht es um die Bedürfnisse nach Beziehungen mit Freunden, in der Familie, in der Ehe. Und wenn ein Mensch das erreicht hat, dann kommt die vierte Stufe, da geht es um Respekt, Anerkennung, Wohlstand, Erfolg, körperliche und auch emotionale Stärke. Und wenn diese vierte Stufe erreicht ist, dann strebt der Mensch nach der obersten, der höchsten, der fünften Stufe, wo die höchsten Bedürfnisse befriedigt werden. Und welche sind das? Die Perfektion, der Individualismus, die Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung ist die höchste Stufe der Bedürfnisse. Das sind die Maßstäbe unserer Zeit, unser Zeitgeist. Da ändert auch die Willkommenskultur in unserem Land nichts dran. Und Paulus sagt hier, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Nach diesen Maßstäben sollen wir uns nicht mehr richten? Keine Karriere, kein Wellness, kein Streben nach Gesundheit, kein Ehrgeiz und so weiter? Das ist doch hier sehr zu loben, wenn jemand fleißig ist und es zu was bringt, wenn er sich selbst zu etwas Höherem entwickelt. Ist es das, was Paulus von uns verlangt, davon Abschied zu nehmen? Ja, scheinbar ist das gemeint. Aber lassen wir das erstmal stehen. Wenden wir uns dem nächsten Punkt der Ermahnung zu, der Umgestaltung. Das heißt, anders werden. Warum eigentlich anders werden? Warum umgestalten? Uns geht's doch gut, wir haben doch keine Probleme, oder? Aber hier wird unmissverständlich klar, dass Veränderung, Umgestaltung, die Erneuerung, so wie der Theologe Karl Barth das einmal ausdrückt, eine große Störung in unserem Leben ist. Warum sollte ich die Richtung wechseln? Warum denn bloß, wo doch alles drumherum passt und gut läuft? Warum brauche ich eigentlich die Erbarmungen Gottes? Bin ich mir nicht selbst genug? Ich tue doch recht und scheue niemand. Tja, warum Richtung wechseln? Ganz einfach, weil die Bibel uns das sagt. Die Bibel sagt, wenn wir uns nach den Maßstäben der Welt richten, dann leben wir in Zielverfehlung. Dann gehen wir auf das falsche Ziel zu. Und das ist dann das ewige Verderben, das ist der ewige Tod und die ewige Hölle. Als Christen wissen wir aber, wir sind errettet aus dieser Zukunftsperspektive. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns einen ewigen Himmel verheißen. Und das gilt grenzenlos. Kann ich denn noch mehr bekommen? Kann ich eigentlich glücklicher werden, als diese Gewissheit zu haben? Nein, das ist wirklich das Höchste. Das ist das Schönste. Und deshalb Richtung wechseln. Paulus schreibt hier von Ermahnungen. Erneuerung, Veränderung geht nicht von selbst, sondern sie bedarf eines Anstoßes, ja sogar eines starken Anstoßes, einer regelrechten Störung in unserem Leben. Ich möchte ein einfaches Beispiel sagen. Wir kennen alle Ordnung und Unordnung. Und die Hausfrauen wissen ganz genau, man kann 15 Mal putzen, irgendwann ist da wieder Staub und es muss wieder geputzt werden. Unordnung kommt von alleine. Aber Ordnung muss aktiv hergestellt werden. Und so ist es auch mit der Veränderung des Lebens. Die Umgestaltung muss aktiv angegangen werden. Und Paulus sagt hier, lass dich ermahnen. Pass auf, dreh um, lass dich erneuern. Und das möchte ich auch heute sagen. Denk über dein Leben nach und lass dich erneuern, hier und heute. Ich habe mich in Vorbereitung dieser Predigt natürlich auch selbst gefragt, inwieweit habe ich als 73-Jähriger mein Leben wirklich unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt. Ich weiß, er hat sich für mich geopfert. Er hat sein Leben für mich hingegeben und ich darf frei sein vor Gott. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, das ist ja zum Verzweifeln. Ich gebe mir so große Mühe, wirklich mein Leben nach Gott auszurichten. Und dann stelle ich immer wieder fest, es gelingt mir nur teilweise. Ich falle immer wieder in alte Verhaltensweisen zurück, die der Selbstverwirklichung. Zum Beispiel, wenn ich Druck spüre, dann versuche ich Gegendruck aufzubauen. Ich versuche, die Menschen in meiner Umgebung zu meinem Nutzen zu gestalten oder hinzukriegen. In meiner kritischen Selbstbetrachtung muss ich mir wirklich eine schlechte Note geben in Sachen Erneuerung. Aber ich will es doch und ich schaffe es einfach nicht. Das erzeugt innerliche Spannung und auch Frustration. Aber tröstlich ist für mich zu wissen, dass es anderen nicht anders geht. Und das hat der Paulus auch gewusst. Und deshalb hat er messerscharf das formuliert und ermahnt und auch gleichzeitig ermuntert, sondern lasst die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern. Es geht um die Erneuerung des Sinns, um das Denken. Es fängt beim Kopf an und nicht bei den Gefühlen. Der Kopf ist da, wo das Gehirn sitzt. Und heute will ich euch dazu verhelfen, neu zu denken. Rumdrehen, neu denken und dann in eine neue Richtung losgehen. Wenn du damit anfängst, neu zu denken, dann kommt der dritte Punkt der Ermahnungen von Paulus, nämlich die Prüfung, die Beurteilung, was Gottes Willen ist. Paulus ruft uns zu, nicht einfach so dahinleben, so gedankenlos, ohne Sicht auf die Ergebnisse, sondern mit wachem Sinn und richtig aufmerksam, so wie ihr alle hier jetzt aufmerksam zuhört, ich bin erstaunt, wie ihr mir folgt, ganz wach auf das Leben zu achten und dann zu prüfen, was denn wirklich der richtige Weg ist. Wenn ich der Prüfung aus dem Weg gehe, komme ich nicht voran. Das ist ein natürliches menschliches Verhalten. Wir wollen die schlechten Dinge verdrängen. Aber Paulus ermahnt uns, mit offenem Visier auf das zu schauen, was los ist. Und was soll geprüft werden? Der Wille Gottes. Ich höre oft die Frage, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja so gerne den Willen Gottes wissen. Kann mir Gott das denn nicht in einer Erscheinung oder einer ganz speziellen, besonderen Art klarmachen, was er will? Und sie sehnen sich danach, aber es passiert nicht richtig. Prüfen kann man ja eigentlich nur etwas, was schon da ist, nicht etwas, was noch nicht da ist. Und was ist da? Woran können wir den Willen Gottes prüfen? Das ist sein Wort, das ist die Bibel, seine Verheißungen, seine Geboten. Und da steht auch die Tatsache der Errettung drin, ganz deutlich. Da steht auch drin, wie wir zum Glauben kommen und wie wir im Glauben leben. Also wie erkenne ich den Willen Gottes ganz praktisch für mein tägliches Leben, nicht theoretisch, indem ich prüfe, wo ich stehe. Und ich möchte 4 Schritte mal angeben, wie ich das tun kann. Der erste Schritt, beschreib mal deine Situation. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib es einfach mal auf. Mach dir klar, wo du stehst und versuche nicht in Wünschen zu denken, sondern in der realen Wirklichkeit. Das ist die Voraussetzung, um den nächsten Schritt zu tun. Lies die Bibel, bete und höre, was Gott, der Heilige Geist, zu dir sagt. Ich habe das viele Male erfahren, dass Gott in mir Gedanken entwickelt hat, die vorher einfach nicht da waren. Ganz was Neues, eine Lösung für irgendwelche Probleme und Fragen. Aber wenn du nicht anfängst, dir klarzumachen, wo du stehst, kommst du auch nicht zu dem nächsten Schritt. Hast du von Gott etwas erfahren, dann ist die nächste Empfehlung, geh hin zu Glaubensgeschwistern und sprich mit ihnen darüber, tausch dich darüber aus. Das hält ab von der Gefahr, sich irgendwas zurechtzuspinnen. Du kannst entweder Bestätigung bekommen oder keine Bestätigung. Das weiß man nicht. Ich habe beides erlebt. Aber auf jeden Fall wird dir die Situation klarer und auch der Wille Gottes. Und dann, das ist der letzte Schritt, geh mutige Schritte. Das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn ich sage, ich will nach Dillenburg fahren und kann nicht Fahrrad fahren, dann kann ich mir das ruhig sparen. Ich muss erst mal lernen zu fahren. Und wie geht das? Aufsteigen auf ein Rad. Und vielleicht erst mal unter Mithilfe eines anderen das Balancieren lernen. Und dann auf einmal klappt das. Die meisten von uns werden das erlebt haben. Und je mehr man übt, desto besser klappt das. Übung macht den Meister, auch im eigenständigen Verhalten und in der Erkenntnis des Willens Gottes. Ja, aber was ist denn nun der Wille Gottes? Was will er denn? Und das ist die vierte Ermahnung. Gottes Wille im Gegensatz zum Willen der Welt. Das macht die Bibel sehr deutlich. Professor Stadelmann, der bisherige Dekan der Theologischen Hochschule in Gießen, der hat das mal so ausgedrückt. Weise sein bedeutet in der Bibel allgemein, danach fragen, was Gott will, zu erkennen, was Gott will und zu tun, was Gott will. Ich möchte mal gegenüberstellen, was hier Wille der Welt und was Wille Gottes ist. Wille der Welt ist doch, jeder sei sich selbst der Nächste. Hilf dir selbst, sonst hilft dir ja keiner. Der Wille Gottes dagegen ist, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Wille der Welt ist, lass dir von anderen ja nichts gefallen und räch dich, wenn dir was passiert. Der Wille Gottes ist, segne die dich fluchen. Segne und fluche nicht. Sammle feurige Kohlen auf das Haupt deines Gegners durch liebevolles Verhalten. Der Wille der Welt ist, mach dich wichtig, wehre dich und unterdrücke andere. Und der Wille Gottes ist, niemand soll mehr von sich denken, als ihm gebührt. Alle sind Teil der Gemeinde und sie dienen zur gegenseitigen Ergänzung und Unterstützung. Und als letztes möchte ich nennen, den Willen der Welt, vergelte Böses mit Bösem. Druck macht Gegendruck. Und der Wille Gottes, überwinde das Böse mit dem Guten. Es ist natürlich nicht immer so ganz offensichtlich und so einfach erkennbar, was der konkrete Wille Gottes in meinem Leben für morgen, übermorgen, nächstes Jahr ist. Aber ganz sicher ist, wenn ich untätig bleibe, wenn ich nicht anfange zu gehen, dann wird es immer schwieriger und dunkler um mich. Je mehr ich dem Willen Gottes vertraue und seiner Leitung, umso mehr kann ich auch den Willen Gottes erkennen. Die Erkenntnis des guten Gotteswillens kommt beim praktizierten Gehorsam. Ja, was will Gott? Fünftens, das Gute, das Gott Wohlgefällige und das Zielführende. Hier im Römerbrief geht es um etwas ganz Spezielles. Es geht um die Werte, die uns steuern, die unser Leben lenken, damit wir Christus zentrierter werden. Das Leben soll sozusagen ausgerichtet sein wie ein Pfeil, den ich am Bogen spanne, Kraft aufbaue und dann loslasse und er zielsicher ins Ziel trifft. Paulus gibt hier drei Prüfkriterien. Das Gute, das Gott Wohlgefällige und das Gottesziel. Diese drei Kriterien sind wirklich nur auf Gott anzuwenden. Es geht nicht um das Gute für mich, es geht um das Gute für Gott. Es geht um das, was Gott gefällt und nicht, was mir gefällt. Es geht um Gottes Vollkommenheit und nicht um meine. Es geht dabei also vor allem um Gott, um Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Wie heißt es? So dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wir sind ja gewohnt zu sagen, naja, was habe ich denn davon? Oder wir sagen einem anderen, ich gebe dir das und das, dafür bekomme ich von dir das und das. Paulus schreibt aber hier nicht von einem Tauschgeschäft. Hohe Leistungen gegen hohe Zuneigung oder hohe Verdienste. Es geht hier nicht um einen Kuhhandel, bei dem der gewinnt, der am besten feilschen kann. Es geht um Hingabe. Und die äußert sich im Tun des aus Gottes Sicht Guten, aus Gottes Sicht Handeln und das führt zu den Zielen, die Gott gesetzt hat. Zum Schluss komme ich nochmal an den Anfang zurück. Kein Christ kann heute ein so geruhsames und problemfreies Leben führen. Wer heute als Christ wirken will, der braucht ein gerüttelt Maß an Eigenständigkeit, an Widerstandskraft. Wenn er für die Botschaft Jesu eintritt, dann ist das für die meisten Menschen um uns herum fremd. Aber wie kommst du denn zu dieser Eigenständigkeit, ist die Frage. Denn glücklich im Sinne Gottes wird ja nur der, der wirklich wagt, seinen Körper, wie das in dem ersten Vers heißt, Gott zu opfern. Sein Denken und dann auch sein Handeln ganz auf Jesus auszurichten. Und wer loslässt, der kann sich dann Jesus hingeben. Wer das wagt, der bekommt wirklich Eigenständigkeit. Das ist schon verrückt, nicht wahr? Die größte Eigenständigkeit hat der, der sich in die größte Abhängigkeit von Jesus begibt. Wirklich verrückt, aber es stimmt. Und was die Teenies uns heute Morgen gesungen haben, One Way Jesus, das ist richtig. Die Welt fragt nicht nach dem Willen Gottes. Die fragt nach Meinungsumfragen. Die Welt lehnt Gottes Willen ab. Sie fragt nach dem Willen der Menschen. Da zählen Abstimmungen. Die Welt ist nicht auf Gott ausgerichtet. Also in der Welt zurechtzukommen, erfordert schon ein hohes Maß an Eigenständigkeit. Das Gegenteil wäre Anpassung. Anpassung fällt leicht. Eigenständigkeit ist anstrengend. Und weil das Paulus weiß, ermahnt er auch. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist und ob es Gott gefallen würde und zum Ziel führt. Der Geist der Welt, der stürmt jeden Tag auf uns ein. Wir sind ihm voll ausgesetzt. Deshalb lasst uns auch jeden Tag uns dem Geist Gottes aussetzen. Seinem Wort, im Gebet und im Hören auf Gottes Einfluss auf unser Leben. So bekommen wir Eigenständigkeit. Und die brauchen wir im Sinne eines Lebens, das von Gott her gemeistert wird. Paulus schreibt, und damit möchte ich schließen, an die Philipper im zweiten Kapitel, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel sein. Das wünsche ich uns allen. Amen.